Darum geht es auch heute in diesem Folgeabschnitt Jakobus 5, Verse 9 bis 11. Alles, was da kommen mag, Freude oder Leid, auch Leid kann manchmal kommen in unserem Leben in verschiedener Weise. Wir sollen es aus des Herrn Hand nehmen und damit richtig umgehen. Glaubensfestigkeit im Leiden. Ich lese diese Verse. Seufzt nicht wider einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Soweit Gottes Wort. Jakobus, ein Apostel der Praxis, nicht nur Praxis im Sinne von freudigen Erfahrungen, sondern auch der Praxis im Umgang mit Leiden, mit negativ erscheinenden Dingen. Alles begegnet Kindern Gottes. Sie sind ja nicht enthoben aus dieser Welt, dass ihnen also nichts mehr Negatives begegnen könnte, sondern sie stehen mitten in dieser Welt. Und Kinder Gottes, und das müssen wir sagen, haben ja auch noch Fleisch und Blut. Und Fleisch und Blut ist nicht immer freundlich. Fleisch und Blut sucht oft das eigene, nicht das, was dem anderen angehört. Und weil das so ist in der Gemeinde, braucht es also auch immer wieder Hinweise, wie man damit umgeht. Das ist einfach da. Ich habe gerade in der letzten Zeit, aber auch früher schon öfter mal gehört, dass manche sagen, na ja, mit den Christen hat man manchmal vielleicht mehr Schwierigkeiten als mit den Weltmenschen. Ja, ich sehe gerade an einem Mund, dass es bejaht wird, es stimmt. Ja, die Christen sind eine ganz wunderbare Gruppe, aber eine sehr angefochtene Gruppe, weil sie nämlich was zu erzählen hat, was andere nicht zu erzählen haben. Dass Gott in Jesus Christus die Erlösung gebracht hat für Menschen, die ihm glauben und vertrauen. Und dass die Macht des Teufels gebrochen ist. Das ist die wunderbare Gruppe. Und diese Gruppe muss natürlich besonders angefochten werden. Und darum gibt es manchmal auch unter den Christen noch Schwierigkeiten. Aber das Schöne dabei ist, dass man lernen darf. Wenn die Schwierigkeiten nicht da wären, könnte man gar nicht lernen. Dann denkt man, das ist alles okay, ist alles bestens. Ja, ich bin gut und die anderen vielleicht auch noch. Ja, aber das ist ja nicht so. Wir dürfen gerade lernen im Leid und in den Schwierigkeiten. Da lernen wir das meiste, nämlich die Verbindlichkeit mit dem zu halten, der uns erkauft hat. Wir müssen, so wie es des Öfteren schon gesagt haben, alleine in den Himmel. Wir müssen allein vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Darum ist es wichtig, auch jetzt schon eine eigene Beziehung zu Jesus zu haben, die niemand durchkreuzen kann. Meine Beziehung zu Jesus darf nicht über einen anderen Menschen gehen, sondern sie muss direkt zu ihm gehen. Nur dann bin ich gesichert. Seufzt also nicht wider einander, auch wenn es so manches zu seufzen gibt. Und Jakobus sagt, liebe Brüder, also er spricht sie als diese besondere Gruppe an, die doch eine wichtige Botschaft hat, und sie soll sich nicht verführen lassen, gegeneinander zu seufzen und sich im Wege zu stehen. Denn der Herr sieht alles und er hört alles und er beurteilt alles. Es gehört mit zur Bereitschaft auf das Wiederkommen Jesu. Denn wir haben ja letzte Mal Vers 7 gelesen, wo von der Geduld gesprochen wird, die da bis zum Kommen Jesu festbleiben soll. Also hier wird das Wiederkommen Jesu angesprochen. Und Jesus kommt wieder. Darum sollen wir auch diese Bereitschaft haben, im Umgang miteinander, dass wir sagen, ja, der Herr kann kommen. Jetzt bin ich gerade nicht im Zanken mit dem anderen. Jetzt kann er kommen. Und ich will auch nicht weiter zanken, falls Zank aufkommt, denn ich will ja bereit sein, wenn er kommt. Also immer in einen Zustand mich befinden, dass ich bereit bin auf seinen Ruf. Deswegen seufzt nicht gegeneinander, beurteilt nicht einander und klagt nicht übereinander, damit ihr nicht zu richtenden Leuten werdet, sondern Helfende bleibt. Das ist sehr wichtig, man kann ja nicht beides machen. Man kann ja nicht richten und zugleich auch helfen, sondern man kann nur das eine oder das andere tun. Und wenn ich mich an dem Nächsten aufhalte, will Jakobus sagen, über ihn klage, dann bin ich so innerlich verkrampft und will ihm auch gar nicht helfen. Ich will ihn ja verklagen. Ja, ich will ihm gar nicht helfen. Und das soll nicht sein. Das macht mich unbereit. Das Seufzen und Klagen wider den Nächsten hilft erstens ihm nicht zurecht. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Wenn ich über einen anderen klage, hilft es ihm überhaupt nicht. Er ist aber mein Bruder, sie ist meine Schwester. Ich habe die Aufgabe, ihm und ihr zu helfen. Meine Klage hilft ihm nicht, sondern da muss was anderes ran. Ein zweites, Seufzen und Klagen wider den Nächsten lässt uns selber auch in eine Position kommen, die uns gar nicht zusteht. Nämlich lässt uns zu Richtern werden. Und die Schrift sagt, das steht nur dem Herrn zu. Er richtet. Abgesehen vom Ermahnen und Vermahnen. Das ist ja wieder Hilfe, nicht? Und ein drittes, Seufzen und Klagen wider den Nächsten, hält auch unsere persönliche Veränderung zum Guten auf. Während ich also über den Nächsten seufze und klage, vergesse ich, Ausschau zu halten, wie der Herr mich umändern will. Was er mir geben will an Liebe, Friede, Freundlichkeit, an Geduld und vieles andere mehr. Das bleibt während des Klagens und Seufzens über den anderen auf der Strecke. Wenn also Gläubige gegeneinander seufzen und klagen, kommen sie selbst dabei in ein ständiges, sündiges Handeln, weil sie nicht das tun, was sie tun sollten. Sie werden abgehalten von dem wunderbaren Weg der Nachfolge Jesu und des Fruchtbringens darin. Sie werden auch freudlos, wenn sie das tun. Also ich habe noch nie einen Klagenden über den Nächsten fröhlich gesehen. Die Gesichter gehen ja meistens runter. Ja, dann kommen so ein paar Zornesfalten da noch dazu. Also ein freudiges Klagen habe ich da eigentlich noch nicht feststellen können. Das macht auch uns traurig. Und das darf doch nicht sein. Das soll doch nicht sein. Jesus sagte Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Manchmal, ich habe das auch schon so festgestellt, beurteilt man ja einen anderen gerne, damit man selber möglichst nicht beurteilt wird. Man lenkt von sich selbst ab. Und solange ich über den anderen reden kann, redet keiner über mich. Und da bin ich ganz froh. Ja, aber das ist nicht richtig. Richtet nicht, damit der Herr euch nicht richtet, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dazu sagt uns auch der Apostel Paulus in diesem Sinne in Römer 14 Folgendes. Da geht es ja auch um die Schwachen und um die Starken, um die Unterschiede, die manchmal gar nicht größer sein können als in der Gemeinde Jesu, also größer sein können als in der Welt. Denn in der Gemeinde Jesu gibt es jede Prägung von Mensch, jede Prägung. In der Welt treffen sich oft solche, die ähnliche Interessen haben. Aber in der Gemeinde Jesu sind alle vorhanden. Da gibt's auch Schwache und Starke, Gesunde und Kranke, Hochstehende, Niedrigstehende und so weiter. Und Paulus führt hier aus und spricht gerade diejenigen an, die sich erdreisten, jetzt die anderen zu beurteilen, im Blick auf Essen und Trinken und so weiter. Der eine, der isst ja kein Fleisch, weil er dachte, na, das könnte Götzenopfer sein. Der andere, der isst Fleisch, der macht sich gar nichts draus, er dankt einfach dafür. Und dann wird hier die Frage aufgeworfen in Vers 4, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Also die Frage, wer bist du? Wer bin ich, dass ich das überhaupt machen darf? Wer bin ich denn? Hab ich das Recht dazu? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Er sorgt dafür, der Herr. Ja, das ist ein wunderbares Wort. Und Vers 10 lesen wir dazu auch nochmal. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Keiner lebt sich selbst. Das heißt, der Herr gibt es dem einen so, dem anderen so. Und wir sollen geduldig sein, auch darin, dass wenn uns eine Art und Weise des anderen nicht so gefällt, zu wissen, der Herr wird zu seiner Zeit das zum Guten wenden. Geduld, auch im Leiden, im Ertragen. Der wahre Richter und Zurechtbringer steht vor der Tür, Jesus Christus, der wiederkommt. Und er kommt bald und wird die guten und schlechten Motive des jeweiligen Handelns richtig voneinander zu trennen wissen. Wir Menschen sehen an, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Wir sehen die Motive des Handelns nicht. Warum macht der eine das so? Vielleicht ist er irgendwo verletzt oder irgendwie kommt er nicht zurecht mit seinem Alltag und deswegen reagiert er so. Aber das sehen wir nicht. Wir merken immer nur die Reaktion, aber kennen nicht die Motive. Der Herr kennt sie aber und er wird das genau einordnen, warum, was, wie, wo geschehen ist. Wir sollen mittragen. Ein jeglicher wird dann Lob oder Tadel empfangen, so wie es der Herr sieht. Das brauchen wir nicht machen, denn wir sollen als Einheit, will uns Jakobus sagen, diese wichtigste Botschaft weitertragen. Gott liebt die Menschen und will, dass niemand verloren wird. Darum sollen wir also das Seufzen und Klagen gegeneinander unterlassen und nur uns selbst vor dem Herrn erkennen wollen. Dann stehen wir in guter Bereitschaft auf seine Wiederkunft und dieses Selbst erkennen wollen. In Römer 14, Vers 13 heißt es dazu folgendermaßen: Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder ein Anstoß oder Ärgernis bereite. Das heißt also, sich selbst vor dem Herrn betrachten wollen und sehen, ja, wo stehe ich da eigentlich? Bin ich da eigentlich jetzt richtig? Das ist die Hauptaufgabe der Kinder Gottes. Und wo diese Selbstprüfung ständig stattfindet, kommt es im Endeffekt immer gut im Miteinander. Ein zweites: Nachfolge Jesu ist durch das Tragen und Ertragen des Nächsten auch mit Leiden verbunden. Den Nächsten tragen und ertragen ist nicht immer das Angenehme. Das wissen wir auch, wenn wir Kinder haben. Da gibt es also nicht nur freudige Stunden, da gibt es Herausforderungen, da gibt es Begleitungsnöte und so weiter. Tragen und ertragen. Manches muss man einfach mittragen, mitdulden, eine Zeit lang. Man kann nicht alles korrigieren. Aber in der Nachfolge Jesu ist uns dies aufgelegt, dass wir den Nächsten mittragen und ertragen. Ich habe gerade heute auch wieder im Gebet dem Herrn gedankt, dass er mich erträgt und trägt. Das ist erstaunlich, dass er das schon so viele Jahre, Jahrzehnte macht. Und welches Anrecht hätte ich dann, dasselbe nicht zu tun? Beim Nächsten, wenn der Herr mich erträgt und trägt. Und hier haben wir einige Beispiele genannt bekommen, des Leidens in der Nachfolge Jesu beziehungsweise im Glauben an den lebendigen Gott, Beispiele im Ausharren. Da wurden die Namen oder wurden Propheten genannt. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Namen des Herrn gepredigt haben und waren immer frohe Menschen. Nein, je mehr sie gepredigt haben, desto schlimmer waren manchmal die Leiden. Ja, aber das sollen wir zum Beispiel nehmen. Welches Beispiel ist da drin zu finden? Das Beispiel, dass sie sich von dem eigentlichen Auftrag nicht abhalten ließen, dass sie weiter dabei blieben. Wir können ja mal schauen, wie es mit den Propheten so zuging. Einmal auch Elia. Er versuchte ja ohne Unterlass Israel zurück zu dem lebendigen Gott zu führen. Und er verfiel beim sichtbaren Ausbleiben dieses Segens, des gewünschten Segens, dann nur nicht in die Anklage der über die anderen, dass sie nicht darauf eingehen, sondern in die selbstkritische Frage in Bezug auf seine Person. Er stellte sich vor den Herrn und sagte, ich bin nicht besser als meine Väter. Deswegen klappt das offenbar nicht. Er hat also die Schuld, dass in Israel kein geistlicher Aufbruch war, nicht bei den anderen in erster Linie gesucht. Er hat nur festgestellt, die machen das nicht. Denn als er das Volk Israel in 1. Könige 18, 19 ja zitieren sollte an den Karmel, um dort ihnen deutlich zu machen, dass sie nur entweder Baal, dem Götzen, nachfolgen können oder dem lebendigen Gott. Und dann gab es ja diese Prüfung, dass die Baalspriester einen Altar bauen sollten, sollten ja ihren Baalgott anbeten und der Gott, der mit Feuer antwortet, der soll dann der richtige Gott sein. Und bei den Baalspriestern funktionierte das nicht, aber Elia baute ja einen Altar und dann bekannte sich Gott dazu und das Feuer fiel vom Himmel und fraß das Opfer, die Steine und das Wasser in der Grube, was dort rum geschüttet worden ist, auf. Und alle sahen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und die Baalpriester wurden dann getötet am Bach Kishon. Aber die Frau von dem König Ahab, die sagte, das werden wir rächen. Dem Elia werden wir dasselbe tun, was er heute den Baalpriestern getan hat. Und setzte die Verfolgung an. Und dann lief Elia weg in die Wüste. In Kapitel 19 sagte er dann, er fürchtete sich in Vers 3, machte sich auf, lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Das ist eine ganz schöne Strecke vom Karmel bis nach Beersheba. Ja, das sind also wenigstens so 60 Kilometer bis darunter. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter ein Wacholder und wünschte sich zu sterben. Und er betete, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also er wollte sagen, es liegt offenbar an mir. Ich bin nicht so ein besseres Werkzeug, dass ich dein Volk habe zu dir führen sollen. Er hat also nicht in erster Linie nur die Brüder, wir kommen ja vom Jakobusbrief her, verklagt und geseufzt, wie schlecht die sind, sondern er hat geseufzt, wie mangelhaft er ist. O Herr, ich bin so mangelhaft. Deswegen nimm ich doch weg. Ich bin nicht besser als meine Väter. Diese Selbsterkenntnis will sagen, mein Leben scheint nicht heiliger und bevollmächtigter zu sein als das meiner Vorväter, damit ich ein anreizendes Zeugnis zum Guten für meine Brüder sein könnte. Das ist eine ganz andere Sache, das meint Jakobus. Seufzt nicht wiedereinander, sondern schaut auf euer Leben, dass es vom Herrn selber verändert werden kann. Vielleicht kann es so verändert werden, dass derjenige, über den du seufzt, darauf aufmerksam gemacht wird und sich auch verändern lassen will. Das ist eine andere Dimension. Wir wollen ja meistens die Mitmenschen verändern. Auch die Gläubigen untereinander, die wollen den Nächsten verändern. Aber wir selber müssen verändert werden und dadurch einen Anreiz bieten, dass sich andere auch verändern lassen, dass sie einfach schauen, wie es uns geht. Und das wollte Elia hier sagen. Ich bin nicht besser denn meine Väter. Offenbar kann ich nichts ausrichten. Und er wurde müde darüber, schlief ein, aber dann kam ein Engel und stärkte ihn, brachte ihm etwas zu essen, steh auf und iss. Und er sollte sich dann auf die Wanderschaft begeben, um Gott zu begegnen. Also er seufzte nicht in erster Linie über die Brüder, sondern über sich selbst. Obwohl ja Elia den Zustand seiner Brüder vor dem Herrn am Horeb dann auch bekannte in Vers 10, weil der Herr sagt, was machst du hier, Elia? Und dann fing er an zu erzählen, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Er hat also schon den Zustand auch erzählt, aber sich dabei nicht ausgeklammert, sich auch gesehen. Und nachdem der lebendige Gott sich das angehört hatte und hat auch angehört, was Elia über sich selbst zu sagen hatte, stellte er sich ihm vor und sprach erneut zu ihm aus dem stillen, sanften Sausen, dass er einen weiteren Auftrag bekäme. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, ja, ich gebe dir nun recht, dass du über deine Brüder seufzen darfst und ist alles so schlecht und elend, sondern ich bestätige deinen Auftrag, den ich dir gegeben habe, um nichts anderes geht es, Elia, und du kriegst gleich noch einen neuen dazu. So wurde also Elia gesegnet, weil er sich selbst auch vor dem Herrn sah. Die Geduld im Leiden. Darauf macht Jakobus aufmerksam. So ertrug auch Jeremia, und das ist ja ganz besonders tragisch, wenn wir das Leben des Jeremia beobachten, ertrug er seine Brüder. Obwohl er glaubte, ein vergeblicher Zeuge Gottes gewesen zu sein. Also wenn wir diese Geschichte lesen, wir können das ja gar nicht alles lesen, in Jeremia 11 zum Beispiel, dass er den Auftrag kriegte, einfach zu sagen, ihr müsst umkehren, Jerusalem wird sonst zerstört. Nebukadnezar kommt ja und wird diese Stadt gänzlich zerstören. Also die zweite Deportation fände statt und die Leute werden weggeführt nach Babel und Jerusalem wird zerstört werden. Aber sie ließen sich nicht umkehren. Sie bearbeiteten ihn, sie warfen ihn in die Zisterne, in eine Grube. Sie schlugen ihn, sie sagten, er sagt was Falsches. Also er hätte viel Grund gehabt, jede Chance zu ergreifen und diese Brüder zu verlassen. Hätte er Grund gehabt. Aber er machte sie immer wieder darauf aufmerksam, dass sie sich doch umkehren soll. Auch als es schon so brenzlig war, dass die Feinde vor der Tür standen, sagte er zu dem König Zedekia, du musst rausgehen zu ihm und das Volk, dann bleibt ihr am Leben. Du musst rausgehen. Und er hat sie natürlich geweigert, weil er sagte, na, wer weiß, da gibt es schon etliche des Volkes, die zu den Feinden übergelaufen sind, die werden mich dann lynchen. Nein, du musst rausgehen, du musst dich ergeben. Dann bleibst du leben und die Stadt wird nicht zerstört. Immer wieder hat er es gesagt. Und doch tat der König das nicht. Und das Größte war, dass nachdem nun tatsächlich diese Stadt zerstört wurde, der Tempel und das Volk weggeführt worden ist in Rama, in der Nähe von Jerusalem, machten die Gefangenen der Gefangenenzug halt. Und dann hat der Hauptmann den seinen Auftrag ausgeführt, den er von Nebukadnezar bekommen hat, und hat gesagt: Jeremia, du bist frei. Du kannst hingehen, wo du willst. Du solltest jetzt nicht mehr mitkommen. Ich habe den Auftrag, dich freizulassen. Du kannst irgendwo in den Norden gehen, wo du auch willst. Du bist frei. Und was tat Jeremia? Er blieb bei den Brüdern. Unfassbar. Das ist das, was Jakobus sagt. Nimmt ein Zeugnis am Leiden der Propheten. Der blieb bei den Brüdern. Und dann fing das ganze Theater wieder an. Er sagte ihnen, ihr sollt nicht nach Ägypten gehen, hat der Herr gesagt. Und die gingen nach Ägypten und schleiften ihn sogar noch mit. Ja, das heißt, er blieb bei den Brüdern. Auch Mose trug und ertrug die Brüder. Er litt oft Schmach, aber ließ sich nicht von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, abhalten. In 2. Mose 32 lesen wir ja in Vers 9 und 10 diese furchtbare Begebenheit in 32, wo ja das Volk Israel während der Zeit, wo Mose auf dem Berg Horeb war, sich einen Gott machte, ein goldenes Kalb. Unverständlich. Sie haben erlebt die hohe Hand Gottes, wie er das Volk aus der Knechtschaft herausführte, durchs Rote Meer führte, durch die Zeit der Wüste bis an den Horeb brachte, sie versorgte, und dann plötzlich machen sie sich einen Götzen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Es war eine wunderbare Einladung, und jetzt hätte Mose ja sagen können: Ja, wunderbar, ich seufze auch schon die ganze Zeit gegen dieses Volk, machst du richtig, bring die einfach mal um, ich bin hier der King, du kannst mich jetzt gebrauchen und ein neues Volk aus mir machen. Hätte man ja verstanden. Ein Mann, der schon so geplagt war, er wurde ständig angegangen, aber er wurde ein Zeugnis dafür, dass er ertrug und trug. Wir lesen dann in Vers 32 bis 34 weiter, wo er betete, schon Vers 31, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Und wenn nicht, dann tilge mich auch aus deinem Buch raus. Gewaltig. Was ist das für eine Geduld des Leidens? Der Mann hätte allen Grund gehabt zu sagen: Herr, das machst du richtig. Was die jetzt angestellt haben. Ich war da 40 Tage bei dir auf dem Berg oben, ja. Und ich habe, und es steht geschrieben, er hat nicht gegessen, nicht getrunken. Er hat gefastet. Er war in der Gegenwart Gottes, in der Heiligkeit, voller Ehrfurcht. Und wollte dem Volk einen großen Segen bringen, das Wort Gottes. Und dann machen die sich nach allen Erfahrungen sein goldenes Kalb. Und jetzt betet er. Ja, stimmt, sie haben gesündigt, aber vergib ihnen. Und wenn nicht, dann tilge auch mich aus deinem Buch. So geh nun hin, sagt dann der Herr. Er sprach: Ich will nur den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde ihre Sünde allerdings heimsuchen. Mose trug und ertrug. Er blieb einfach bei seinem Auftrag und er blieb bei den Brüdern. Deswegen lesen wir auch im Hebräerbrief dazu: Es war ja kein leichtes für diesen Mann, sich von Gott berufen zu lassen, aber er hat erkannt, dass bei Gott bleiben, egal ob das mit Leiden zu tun hat oder auch mit Freuden, beides gut ist. Hauptsache, wir sind bei dem lebendigen Gott. In Hebräer 11, steht ab Vers 23, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharaos gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden. Ein starkes Stück. Misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Jakobus sagt deswegen, seufzet nicht miteinander, tragt und ertragt, bleibt vor dem Herrn stehen. Jesus Christus selbst, und das dürfen wir nicht vergessen, trug und trägt uns. Jeden Tag. Er trug und trägt uns. Hätte er nur wieder uns und unser Wesen geseufzt, wer ich bin, was ich tue, wäre er nie eine Hilfe für mich geworden, für keinen. Er wäre nie eine Hilfe zur Erlösung für mich geworden, wenn er nur geseufzt hätte über mich. Er trug, ertrug und trägt immer noch uns von ganzem Herzen. Er gab sein Leben aus Liebe zu uns hin. Er gab es hin, weil er uns nicht verlassen wollte. Ich gebe mein Leben für die Brüder. Ja, er wurde Mensch und er stellte sich uns zur Seite. Er trug uns, damit wir den Weg der Befreiung erkennen und beschreiten können, damit uns geholfen ist. Was kostete es für Geduld, im Leiden auszuharren, sich ständig verachten zu lassen, den Widerspruch der Menschen zu erdulden, ja nachher sogar schlagen, anspeien zu lassen, verdächtigen zu lassen, dass man dem Teufel dient und vieles andere mehr. Und dennoch sah Jesus den Auftrag des Vaters und sah uns. Er trug uns und trug die, die ihn lästerten, mit und betete für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sollen auch wir durch die Hingabe unseres Lebens an den Herrn und die Veränderung unseres Wesens eine Hilfe zur Besserung für unsere Glaubensgeschwister sein. Das ist die echte Ergänzung und Hilfe. Dazu lesen wir ja 1. Johannes 3, Vers 16. Da steht genau diese Parallele aufgeschrieben, wie wir in der Nachfolge Jesu handeln sollen, nämlich so wie der Herr selbst auch. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das heißt also nicht das Seufzen an die erste Stelle stellen, sondern das Leben lassen. Selbst die Veränderung zulassen, die Gott uns zugedacht hat, damit wir ein einladender Segen für andere sind. Nicht die Beurteilung oder Verurteilung ist angesagt, sondern sich selbst in Gottes Licht stellen und darin sehen lassen, mitleiden und mittragen, so wie der Herr uns getragen hat. Da finden wir Frieden darin. Das Beispiel, der dritte Punkt des Erden, des Erduldens, das Beispiel in, haben wir hier noch genannt, des Erduldens, wurde uns auch in Hiob angezeigt. In Hiob. Ihr habt die Geduld Hiobs gesehen und das Ende des Leidens, auch des Herrn Jesus in Geduld. Hiob wusste nicht, warum er die Leiden tragen sollte, von seinen Glaubensbrüdern, denn er wurde ja ständig verdächtigt, irgendwie was Schlimmes gemacht zu haben, dass es ihm so schlecht geht. Die haben ja ständig gebohrt da in ihm rum, ja? Er wusste nicht, warum er diese ganzen Leiden überhaupt so ertragen sollte. Aber noch am Ende des ersten Kapitels heißt es dann auch so wunderbar, er sagt, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und als seine eigene Frau gegen ihn aufstand, hat er auch gesagt, du redest wie eine törichte Frau, eine närrische Frau. Haben wir das Gute vom Herrn empfangen, warum sollten wir nicht das Schlechte auch annehmen? Wir wollen immer nur das Gute? Nein, das Schlechte in unseren Augen gehört mit dazu. In all dem, so heißt es, versündigte er sich nicht. Dieses Beispiel wird uns hier genannt. Schaut den Hiob. Aber schaut nicht nur Anfang, schaut auch die Mitte und vor allen Dingen das Ende des Leidens. Vor allen Dingen das Ende. So, dass er, wie er am Anfang sagte, der Herr hat's gegeben und der hat auch meine 10 Kinder genommen, der hat meinen Wohlstand genommen, der hat meine Gesundheit genommen, total am Ende, der hat meine Frau genommen, der hat alles genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. So erfuhr er, dass das Leid nur eine gewisse Zeit dauert und einen Segen in sich birgt. Wenn man geduldig ist, am Ende, in Kapitel 42, wird dann gesagt, dass er für die Brüder beten durfte. Eigentlich auch ein starkes Stück, nicht? Die ihn so geschlagen haben, ja, für die sollte er beten und durfte beten und hat gebetet für die Brüder. Die ihm also, wir würden mit in unserem Sprachgebrauch sagen, die haben ihn so richtig eingeheizt. Die haben ihm den letzten Boden noch unter den Füßen weggezogen. Und jetzt sollte er für sie beten und er durfte für sie beten. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, dass er für sie eintreten durfte. In Vers 8 im Kapitel 42. Da wurde jetzt den Freunden da gesagt, so nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch, aber mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun. Denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Geduld im Leiden. Hiob erlangte auch einen zwiefältigen Segen plötzlich, weil er durchhielt im Leiden. Vers 10, der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Das war natürlich schon mal sehr wichtig. Hätte er jetzt gesagt, also für die Kerle bete ich überhaupt nicht, was die mir angetan haben, ja, dann wäre das auch mit dem doppelten Segen dann nicht rausgekommen. Dann hätte der Herr gesagt, na ja gut, wenn du das nicht machen willst, dann mache ich auch nichts. Aber nachdem er Fürbitte getan hat für die, die ihm so zusetzten, heißt es dann, der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Wunderbar, welche Beziehung darin, ja? Und ein drittes, Hiob bekam ein neues, beispielhaftes Verhältnis zu seiner Familie. In Vers 11, da kamen alle zu ihm, alle seine Brüder plötzlich. Die waren nämlich alle verschwunden, denn wenn es jemand so elendlich und dreckig geht, der muss ja Dreck am Stecken haben. Mit dem kann man ja also gar nicht mehr verhandeln. Ach, da gehen wir lieber weg. Da kamen die aber alle zu ihm, alle seine Brüder, alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Zwischendrin waren sie mal abgehauen, aber jetzt sitzen sie plötzlich da und sie aßen mit ihm in seinem Haus und sprachen ihm zu, trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Er war plötzlich ein Gesegneter da mitten in der Familie. Vorher hat die Frau ihn noch beschimpft, ne? Ja, nun sieh mal zu, sag doch deinem Gott ab. Und jetzt sitzen die da und bewundern ihn. Das sind die Auswirkungen, wenn die Geduld im Leiden fest bleibt. Das Ende ist segensreich. die Geduld im Tragen des Nächsten und im Mitleiden um des Evangeliums willen wird immer gesegnet sein. Wird immer gesegnet sein. Und wir haben nie mehr Lasten, so sagt es auch der Apostel Paulus, die uns aufgelegt werden, als dass wir tragen können. Und noch eine Feststellung, dass es Leiden in mancherlei Weise für die Gläubigen in dieser Zeit gibt, ist kein Geheimnis. Denn Paulus schrieb auch an die Gemeinde zu Philippi, es ist euch nicht nur gegeben, an Jesus zu glauben. Ja, das ist schön. Das machen wir, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Und seines Namens willen zu leiden, da will ich den Anfangsgedanken nochmal äußern, heißt, du musst jetzt mit Menschen zu tun haben, mit denen du vorher nichts zu tun hattest und auch nicht wolltest. Gemeinde Jesu sind Schwache, sind Starke, sind Reiche, sind Arme, Kranke, Gesunde. Du bist mittendrin. Und weil du an mich glaubst, gehören die alle zu dir. Alle zu dir. Und du hast sie alle anzunehmen. Egal wie sie sind. Alle. Denn sie glauben alle an mich. Das heißt, leiden um meines Namens willen. Auch in dieser Hinsicht. Also hier sind die Leiden auch um der Brüder und Schwestern willen, sie mitzutragen und zu ertragen eingeschlossen. Und das will der Herr, dass sie alle eins sind, egal wie unterschiedlich sie äußerlich sind. Die Belohnung für die Gläubigen, die in Geduld auf Jesus Christus, ihren barmherzigen Herrn immer schauen, ist unvergleichlich größer, diese Belohnung, als das Ertragen des Leides, was uns hier in der Welt begegnet. Wir kennen dieses Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18, wo uns gesagt wird, wo Paulus auch sagt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden, und das sind alles nur zeitliche Bezüge, wenn wir als Kinder Gottes eines Tages entrückt werden und haben keinen Leib mehr, haben wir auch keine Unarten mehr. Die stecken nämlich alle im Leib drin. Dann kriegen wir einen neuen Leib, der hat keine Unarten, der ist heilig und vollkommen. Ja? Deswegen sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit gar nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also, das Handeln in Geduld lässt Gottes Kinder in allen Dingen segensreich sein und werden und auch bereit sein auf die Wiederkunft des Herrn. Durch Leiden, wenn wir sie aus Jesu Hand nehmen, werden wir und wird unsere Geduld gefördert und Geduld bringt eine wunderbare Erfahrung im Leiden. Ja, das steht in Römer 5, Vers 5. Das haben wir nun nicht so gern, aber es steht hier in Vers 3b, Bedrängnis wirkt Geduld. Also nicht gute Erfahrung wirken Geduld. Bedrängnis, da kommt die Geduld zum Tragen. Bedrängnis wirkt Geduld und Geduld wirkt Bewährung. Also, deswegen sagt Paulus an einer Stelle, dann rühme ich mich lieber der Schwachheiten oder in dem Sinne der Bedrängnisse, denn ich will geduldiger werden. Also brauche ich noch ein paar Bedrängnisse, damit es noch besser wird bei mir mit der Geduld. Denn die Geduld, die bringt mir Bewährung und die Bewährung, die bringt dann Hoffnung. Und das will ich haben. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das will ich haben. So könnten wir auch in dem Buch der Sprüche dazu lesen, ein Geduldiger handelt töricht, er offenbart darin seine Torheit. Aber wer geduldig ist, der ist weise. Zusammenfassend, soll uns dieser Text also drei Dinge sehr wichtig machen. Einmal die Frage nach der persönlichen Heiligung soll gestellt werden, hier im Jakobusbrief. Wo stehe ich? Nicht wo steht der andere, wo stehe ich? Dann die Frage nach der Bereitschaft, den Mitgläubigen zu lieben, trotz seiner vermeintlichen Begrenzungen. Und das dritte, die Frage nach der persönlichen Frucht der Gerechtigkeit in meinem Leben. Dazu sollen wir herausgefordert sein. Seufzt nicht wieder einander. Ein letztes Gleichnis, was ich auch mal gelesen habe, lautet so: Ein Mann sah, dass ein Älterer, also zwei Brüder, ein Bruder den anderen trug. Der Ältere trug den jüngeren Bruder auf dem Arm. Da sagte dieser Mann zu dem, der den jüngeren Bruder trug: Du hast aber eine große Last zu tragen. Dieser antwortete: Es ist keine Last, die ich trage, es ist mein Bruder. Das könnten wir auch vielleicht öfter sagen. Es ist keine Last, es ist mein Bruder. Soweit zu diesen Versen im Jakobusbrief.